Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Heute ist Professor Dr. Georg Schomerus im Soda Club zu Gast. Er ist Direktor der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Leipzig. Unter seinen Forschungsschwerpunkten sind die Ursachen und Folgen von Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten, unter anderem Suchterkrankungen. Wir haben ihn gefragt, woher das Stigma von Suchterkrankungen kommt, warum es so schädlich für uns alle ist und was wir gemeinsam dagegen tun können. Georg Schomerus hat uns in unserem Gespräch auch gesagt, dass besonders seine Zeit als Oberarzt in der Entgiftungsstation in Stralsund ihn für das Thema Abhängigkeit sensibilisiert hat. Und das haben wir auch sehr gemerkt, als wir mit ihm geredet haben. Das Gespräch war nicht nur erhellend, sondern inspiriert auch zu einem besseren, empathischeren Umgang mit Abhängigkeit. Auch mit unserer eigenen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
Hallo Georg.
Hallo Mia, hallo Mika. Ich freue mich.
Wir uns auch, sehr.
Wir freuen uns sehr, ja. Wir haben uns ja schon mal live getroffen in Leipzig, das war super. Und jetzt fragen wir dich Sachen. Die erste Sache, die uns interessiert ist, gibt es eigentlich sowas wie Alkoholiker und Alkoholikerinnen? Weil es gibt so eine neue Nüchternheitsbewegung, die behauptet, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist alles Fehlinterpretation.
Ja, das ist echt eine sehr gute, spannende Frage. Also einmal könnte man sagen, es gibt ja gerade in der Selbsthilfe auch eine Bewegung, die sehr darauf pocht, dass es Alkoholiker gibt. Also die anonymen Alkoholiker zum Beispiel, da steht das schon im Namen drin, die so sehr Wert drauf legen, dass man sich sozusagen selber dazu bekennt oder sich also davor nicht wegläuft, sozusagen vor so einer Einsicht. Auf der anderen Seite ist das ja voll das Schwarz-Weiß-Ding. Man ist entweder Alkoholiker und dann ist man sozusagen als ganze Person Alkoholiker, also oder Alkoholikerin. Das ist wirklich wie eine ganz, ganz übergreifende Eigenschaft. Und dann gibt es Menschen, die wahrscheinlich auch Alkohol trinken, mehr oder weniger viel, aber eben keine Alkoholiker oder Alkoholikerinnen sind. Und diese Dichotomie ist total, also die ist schädlich, weil sie das Trinken, solange man nicht versucht, dieses Label zu vermeiden, total verharmlost. Und sie ist natürlich auch nicht realistisch, weil es immer Übergänge sind, weil man nie sagen kann, ab gestern war ich noch jemand, der getrunken hat und alles unter Kontrolle hat und dann heute bin ich Alkoholiker oder Alkoholikerin. Und dann ist es natürlich eine extrem stigmatisierende Beschreibung, also wie ich ja gesagt habe, weil es sozusagen die ganze Person beschreibt. Und deshalb ist das für mich ein Begriff, den ich jetzt, also versuche gar nicht zu benutzen und den ich absolut unangemessen finde. Also einfach als Begriff.
Also würde man, wenn man stigmafrei sprechen wollte oder diskriminierungsfrei sprechen wollte, würde man eher davon sprechen, dass Menschen etwas haben oder dass sie, also wie würdest du es sagen?
Ich finde, von außen, wenn man sich nicht zu der Gruppe selbst dazu rechnet, ist man da immer in einem schwierigen Spot, weil man ja eigentlich so über die Sachen sprechen sollte, wie diejenigen, die es betrifft, das gerne möchten. Und da gibt es Leute, die fühlen sich nicht ernst genommen, also die legen sozusagen Wert darauf, dass man das Problem beim Namen nennt und auch Alkoholiker oder Alkoholikerin sagt. Wenn ich jetzt aber für mich bin und jemand, also kein Gegenüber habe, dann würde ich immer von Menschen mit einem Alkoholproblem oder mit einem Suchtproblem oder mit einer Abhängigkeitserkrankung oder also so dieses Mensch mit verwenden, weil ich finde, dass das eben ausdrückt, dass es da einen Menschen gibt und er hat viele Eigenschaften und eine Eigenschaft davon ist ein Problem. Also dieses Alkoholproblem. Ja. Aber ich finde es schon spannend, dass diese Selbstermächtigung von Sprache, die ist ja im Suchtbereich irgendwie auch notwendig, weil das so ein sehr tabuisiertes, sehr verschämtes, also ein Thema ist, über das man selber, wenn es einen betrifft, gar nicht gerne spricht. Und ich fände das spannend, wenn es sozusagen da auch eine Bewegung gibt, die sagt, wir möchten gerne, dass so über uns gesprochen wird. Und dann würde man sich natürlich danach richten.
Also ich glaube nicht, dass es da eine Meinung gibt, ne? Also es gibt ja sehr, also zum Beispiel, ich habe das, als ich nüchtern geworden bin, habe ich dieses Label komplett von mir gewiesen und dachte so, nee, ich will das nicht. Und das hat sich dann mit der Zeit aber verändert, weil ich irgendwann auch dachte, ja, Moment, also wir werden aber so genannt von außen. Und ich habe natürlich auch die Privilegien zu sagen, also ich muss nicht so gelesen werden, wenn ich das nicht will. Ich kann auch mit einem Lifestyle-Problem gelesen werden, so. Aber es ist eine bewusste Entscheidung für mich, dieses Label für mich anzunehmen, weil das für mich was mit Solidarität zu tun hat, mit denen, die sich das nicht mehr aussuchen können.
Ja, so. Und das finde ich auch total cool und auch sehr, sehr kraftvoll. Also wenn ich mir vorstelle, dass du dich vorstellst und sagst, ich bin Alkoholikerin, das ist stark, weil man denkt, krass, hätte ich gar nicht gedacht oder hoch. Und dann muss man seine eigenen Bilder hinterfragen, die ja hochkommen. Also es ist ja ganz klassischer Stigma-Prozess. Ich habe ein Label und Alkoholiker ist ein ganz starkes Label und dann poppen irgendwelche Stereotype auf, die ich habe. Und das führt dazu, dass ich dann irgendwie reagiere, dass ich mich unwohl fühle oder dass ich ein bestimmtes Bild von der Person bekomme und dann gehe ich einen Schritt zurück innerlich und grenze mich ab. Und wenn dann aber jemand total selbstbewusst, sympathisch, eloquent und irgendwie auch cool sagt, hey, ich bin Alkoholiker, dann hat man so einen Effekt, der das in Frage stellt. Und das ist natürlich super wünschenswert.
Ich finde das immer so ein bisschen problematisch, dass es eben die temporäre Natur der Abhängigkeit so vernachlässigt. Also das ist, wenn ich Alkoholiker bin, dann bin ich halt Alkoholiker für immer und dann ist das keine Sache, die man überwinden kann. Also es schwingt dann halt immer so mit, das ist jetzt dein Los für den Rest deines Lebens. Und auf gewisse Weise stimmt das ja schon. Also ne, man hat halt für immer eine andere Beziehung als Leute, die das nie hatten mit dem Alkohol oder der Substanz, um die es halt geht. Aber trotzdem finde ich immer so ein bisschen problematisch daran, dass es eben das Fluide daran so irgendwie so zementiert. So einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Und das ist ja nicht so.
Ja, das ist ja veränderbar. Genau. Ich meine, jetzt gerade haben wir Mika ja drüber gesprochen, dass man das wie so eine Art Provokation verwendet. Aber hast du ja also völlig recht. Und es ist ja auch komisch, dass es für, selbst wenn man schon 10 Jahre abstinent ist oder nüchtern, dass man dann immer noch irgendwie von einem erwartet wird, dass man dieses Label für sich verwendet, was ja ein total krasses Label ist und was immer noch so eine ganz starke Schuldvorwurf, ein Versagensding mit sich trägt, wo man eigentlich doch jemand ist, der ein Problem in den Griff bekommen hat und ein Vorbild ist und eigentlich, also sozusagen, das eigentlich ist man ja eine Heldenfigur, wenn man so lange abstinent oder nüchtern ist. Und das wird durch diese Begrifflichkeit einem so extrem schwer gemacht, weil sozusagen man kriegt immer wieder einen obendrauf, dass man ja immer noch in diese Schublade gehört. Und das würde man bei anderen Krankheiten, von denen man recovered Und wo man immer noch ein bisschen aufpassen muss, das ist ja gar nicht so. Also da,
Und man macht es auch nicht bei anderen Süchten. Du machst es nicht bei Kokain, du machst es nicht bei Nikotin, du machst es bei gar nichts anderem, nur beim Alkohol. Nur beim Alkohol gibt es Alkoholiker, aber es gibt keine Kokainiker, keine Nikotiniker, keine Heroiniker, es gibt nur
Es gab
Alkoholiker.
mal Morphinisten.
Morphinisten.
Ja, ist das so?
Ja, stimmt.
Weil ich weiß.
Wirklich, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Aber es klingt, ja, das klingt irgendwie cool.
Ja, ist ein
Genau.
bisschen antiquiert, aber ich noch mal
Ich
sagen,
bin
der
Morphinist.
Richtigkeit halber. Es gibt noch so ein bisschen daran anschließend auch so eine Diskussion in Bezug auf das Wort Erkrankung und Kranksein. Hängt da auch ganz eng mit zusammen, dass es auch viele Menschen gibt, die jetzt so in dieser, ich sag mal, moderneren Nüchternheitswelle mitschwimmen, die sagen, na, ich bin nicht krank, weil krank würde eben bedeuten, ich habe keine Wahl. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich mich dagegen entscheiden kann. Und deswegen weise ich auch dieses Krankheitslabel von mir. Oder ich bin nicht krank, bloß weil ich nicht in der Lage bin, eine giftige Substanz zu konsumieren oder so. Da würde mich das mal interessieren, wie du zu dieser Frage stehst. Also ja, Krankheit in Bezug auch vielleicht auf Stigmatisierung.
Ich finde, das ist genau wieder dieses Schwarz-Weiß-Problem, dass man dann sagt, ich bin entweder krank oder gesund. Aber der Witz gerade bei den Konsumstörungen ist ja, dass es graduell ist. Man kann mehr oder weniger schwer krank sein oder ein mehr oder weniger großes Problem haben. Und also einmal war das Krankheitsmodell von der Alkoholabhängigkeit ja ein Riesenfortschritt, weil es überhaupt erlaubt, dass man auf Ressourcen der Solidargemeinschaft zugreifen kann in der Krankenkasse, um das behandeln zu lassen. Das ist total wichtig. Und wenn man Leute mit einem schweren Verlauf oder einer sehr schweren Phase von einer Alkoholabhängigkeit erlebt hat, dann ist es auch also außer Frage, dass es eine total fiese, schwere Krankheit sein kann, wo man wirklich sich enorm, also wo alle ganz eng zusammenarbeiten müssen und es sehr viel Energie und Mut und Zuversicht und Bemühen braucht, um da wieder rauszukommen. Also es ist wirklich, das Problem kann ja wirklich sehr, sehr schwer sein. Das sollte man auf keinen Fall trivialisieren. Aber es ist eben ein Spektrum und auf dem Spektrum bewege ich mich ja auch. Ich kann eine Phase haben, wo ich wirklich ganz schwer betroffen bin und wo dieses Krankheitskonzept auf mich absolut zutrifft, weil ich tatsächlich ganz viel Hilfe brauche und auch diese Krankenrolle beanspruchen muss, weil ich meine Rolle nicht mehr ausfüllen kann, die ich gerne ausfüllen würde. Und dann, aber Recovery heißt ja, dass man langsam da rauskommt und dass man immer mehr auch wieder Verantwortung für sein Trinkverhalten übernehmen kann und sozusagen dieser kranke Anteil immer kleiner wird, bis man irgendwann sehr selbstbestimmt und selbstbewusst durchs Leben gehen kann und sich gar nicht mehr dieser Gruppe der Kranken zuordnen würde. Und also wenn ich da nochmal weitermachen darf, ich finde, da kommt dann nämlich auch dieses Schuldthema ins Spiel. Also Alkoholabhängigkeit ist ja ganz, ganz, ganz stark mit Schuld verknüpft. Also im Vergleich zu anderen psychischen Krankheiten ist das sozusagen, wir sind alle Substanzgebrauchsstörungen, aber auch die Verhaltenssüchte. Das ist Schuld, 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 weil derjenige, der macht ja was und der soll einfach aufhören, das zu machen. Und wenn er nicht aufhört, dann ist er ja dran schuld. Warum macht das denn nicht? Und dann gibt es natürlich die andere Position, die sagt, na ja, aber man hat es ja nicht unter Kontrolle. Es gibt ja einen Kontrollverlust. Aber wenn man sagt, so ganz ohne Eigenverantwortung, wie soll ich denn dann jemals wieder rauskommen? Also das haut ja auch nicht so richtig hin. Und ich glaube, da ist wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht nur eine individuelle Verantwortung gibt, sondern immer auch eine soziale Verantwortung, weil jede Handlung ja in einem Kontext stattfindet. Also ich habe ja gelernt, dass es man mit Alkohol es einem besser geht, wenn es einem schlecht geht, oder dass dann Dinge leichter werden, dass ich leichter in Kontakt komme, dass ich in bestimmten Situationen besser funktioniere, wenn ich Alkohol getrunken habe, weil alle anderen auch Alkohol trinken. Es gibt ja eine kulturelle Norm. Es gibt auch Rahmenbedingungen, die es mir entweder leichter machen, Alkohol zu konsumieren oder schwerer machen. Und es gibt Prävention und also gesetzliche Regelungen und so weiter und so weiter. Es gibt Hilfe, also es gibt ein Riesenumfeld, was gar nichts mit mir zu tun habe, in dem ich ganz automatisch lebe und das meinen Konsum ja mitbestimmt. Also schon, weil wir Länder haben, wo völlig unterschiedlich viel konsumiert wird, ist klar, dass es nicht am Einzelnen liegt, sondern an der Kultur, die also im weitesten Sinne auch an den politischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man hat also immer beides. Und das Verhältnis von beiden, jetzt wird's, ich finde, richtig raffiniert, das ist dynamisch. Wenn ich sehr gesund bin oder wenn ich eigentlich kein Alkoholproblem habe, sondern einfach nur trinke, dann kann ich sehr viel Verantwortung selber nehmen. Dann bin ich immer noch nicht völlig autonom, denn es kann ja sein, dass ich irgendwo hingehe und sage, heute will ich lieber nichts trinken, und dann bietet mir jemand was an und dann nehme ich doch was. Einfach weil ich so nett gefragt worden bin. Und dann habe ich sozusagen konsumiert, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Und im Grunde, wenn ich ja absolut nichts trinken will, dann kann ich das auch. Das heißt, dann ist der Anteil von meiner Eigenverantwortung groß und die soziale Verantwortung ist klein. Aber wenn ich jetzt ein Alkoholproblem entwickle, dann wird einfach meine Fähigkeit, die individuelle Verantwortung auszuüben, die wird kleiner und ich bin immer stärker darauf angewiesen, wie mein Umfeld oder wie die Gesellschaft damit umgeht. Wenn ich gerade eine Woche nüchtern bin und dann komme ich irgendwo hin und jemand bietet mir ein Glas Sekt an, dann ist das viel schwieriger. Dann ist sozusagen der Angriff auf meine autonome Entscheidung ist viel größer. Und das heißt, meine individuelle Verantwortung ist kleiner. Ich muss mich dann wahnsinnig anstrengen, um da Nein zu sagen. Und umgekehrt ist das, die soziale Verantwortung ist eigentlich größer. Die Leute sollten das dann eben nicht machen, weil das Umfeld wichtiger ist. Und wenn ich ganz, ganz schwer betroffen bin und quasi die ganze Zeit betrunken und fast gar nicht mehr, also mich gar nicht mehr steuern kann, und es gibt ja solche Phasen, wo man wirklich ganz, ganz elend ist und das nicht mehr stoppen kann, dann ist natürlich meine Fähigkeit zur Eigenverantwortung ganz, ganz klein. Und dann muss halt das Umfeld ein, dann muss die Gesellschaft, die Familie, also das Umfeld muss dann sozusagen rein. Und das heißt, es ist dynamisch. Es gibt Phasen, wo ich nicht kann und wo ich Hilfe brauche. Natürlich gibt es immer noch dieses kleine bisschen, wo ich sagen kann, ich muss sie auch annehmen. Wenn ich stationär entgifte, dann muss ich halt da bleiben und nicht weglaufen. Oder muss ich schon mitmachen. Aber der Anteil, den ich selber leisten muss, der ist irgendwie ganz klein und der wird dann eben, Recovery heißt, dass der immer größer wird. Und ich finde, mit so einem dynamischen Modell kommt man sehr elegant aus diesem, wer ist jetzt eigentlich schuld, raus. Sondern es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht um die Fähigkeit, Verantwortung für seinen Konsum zu übernehmen. Und diese Fähigkeit, die kann halt unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Ja, und um das zu machen, braucht man eben auch Ressourcen, ne? Man braucht halt Dinge dafür, um das ausüben zu können, diese
Genau.
Verantwortung.
Genau. Und das hat dann
Ja.
auch was mit sozialem Kapital zu tun, dass jemand, der sehr gut
Ja.
aufgestellt ist, der kann viel mehr Verantwortung übernehmen als jemand, der nicht so gut aufgestellt ist, weniger Ressourcen hat. Und deshalb gibt es da eben auch einen sozialen Gradienten, der sagt, dass je weniger mir zur Verfügung steht an Ressourcen, desto stärker bin ich angewiesen auf das Umfeld oder auf diese soziale Verantwortung. Also es ist ja ein Riesentopf soziale Verantwortung. Das schließt meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Familie mit ein, aber natürlich auch eben die ganze Gesellschaft, die Alkoholpolicy und so weiter.
Ja, bei mir ist natürlich gerade, also ich habe ja auch die kleine Stigmatisierung sitzt mir ja auch im Kopf. Und bei mir ist sofort gerade angegangen, ja, okay, ich bin sehr gut aufgestellt, ich habe richtig gute Ressourcen, ich komme auch aus einem guten Elternhaus und so, ne? Alles super. Ist na, nicht mal jemand suchtbelastet und ich habe es trotzdem verkackt. Also ich habe sozusagen diesen Teil, die Verantwortung, wo ich erstmal denken würde, eigentlich bin ich gut aufgestellt, um so eine Verantwortung zu tragen. Selbst die habe ich nicht, selbst mit den Voraussetzungen habe ich es nicht
Aber
getragen.
hast du doch, du hast dich ja befreit. Du
Ja,
hast dich
dann
in einem
irgendwann.
relativ
Ja,
jungen
ja.
Alter, hast du dich eigenmächtig ohne fremde Hilfe da rausgeholt, nur durch Lesen und Sachen anhören und so. Das ist schon ziemlich krass.
Ja, aber ich
So.
finde, außerdem kann man sagen, diese soziale Verantwortung, die ist ja nie ganz weg. Also es gibt ja immer einen Teil Umfeld und einen Teil Umstände. Und ein Teil, wie Alkohol beworben wird, wie sorglos alle mit Alkohol umgehen, wie man lernt, also wie wenig man aufgeklärt wird über die Gefahren, wie und so weiter. Und dann gibt es ja noch die Substanz selber. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Also es ist wirklich eine Substanz, die abhängig macht. Und da kannst du noch so gut aufgestellt sein, wenn du da reinrutscht, dann, also da, genau, ich finde es überhaupt nicht hilfreich, von Schuld zu sprechen. Auch deswegen, weil wir ja auch alle es wird ja so wahnsinnig viel getrunken überall. Also das wäre eher so eine Art Gemeinschaftsschuld, um jetzt nicht den Begriff Kollektivschuld zu nehmen.
Und es gibt gleichzeitig halt auch überhaupt keine Aufklärung. Also nicht überhaupt keine, aber eine ziemlich, also ziemlich wenig Aufklärung. Und Mächte, die dagegen arbeiten, dass wir mehr Wissen über Alkohol sammeln können. So, das kommt ja auch noch mit dazu. Also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist man ja in der Regel schon erwachsen. So, und also ich
Voll.
habe gelernt, dass Alkohol Brustkrebs macht. Da war ich schon nüchtern. Also da war ich schon über 30.
Ja,
So,
krass.
vorher
Ge
wusste ich das überhaupt nicht.
genau. Also ich bin auch aufgewachsen im festen Bewusstsein, dass es vor allem auf die Leberwerte ankommt. Klar, die sind ja auch wichtig. Aber
Ja.
Und solange die in Ordnung sind, habe ich kein Problem. Wenn die Leber das packt, aber dass
Ach, und
ich.
die regeneriert sich ja auch.
Genau.
Und die tut ja auch nicht weh.
Ja,
Aber
tut
dass
doch
einfach
nicht
das,
weh.
das Krebsrisiko steigt, das ist. Genau. Und es ist schon so, das gibt wirklich, also die Mächte, die kann man beim Namen nennen, das ist die Alkoholindustrie. Und wenn man sich mal das anguckt, was die schreiben, also dann so also googelt und dann kommt man da auf so Seiten, da gibt es so einen Code of Conduct der, weiß ich, der deutschen Spirituosenhersteller oder so. Und der heißt
Ja, der ist krass, ne?
Alkohol und
Also es
Verantwortung.
steht halt nichts drin.
Ja,
Ja.
ist doch, doch, es steht ganz viel drin, nämlich es steht der mündige Bürger und die mündige Bürgerin, ja, die gendern, das finde ich voll gut, ja, ist irgendwie total, also die biedern sich so richtig an und klopfen sozusagen allen mündigen Alkoholkonsumenten auf die Schultern, dass man die ja, also für die keine Einschränkung möchte und man möchte eine Risiko informierte, aufgeklärten Konsum und so und dass irgendwelche Verbote oder Regelungen da ja gar nichts helfen und dass die Mehrheit ja vernünftig konsumiert und es ja nur um eine Minderheit geht. Und da wird einmal total krass diese individuelle Verantwortung betont und die soziale Verantwortung wird völlig negiert. Und natürlich auch die Verantwortung der Industrie selber wird völlig negiert. Und dann wird halt ganz krass die Mehrheit gegen eine Minderheit ausgespielt. Und wenn man dann noch weiß, dass die Alkoholindustrie mit dieser Minderheit aber die meisten Geschäfte macht, dann ist es richtig eklig. Das ist Zyne. Also es ist richtig, richtig.
Ja, das ist total, die haben wirklich keinerlei Schamgefühle.
Ja.
Ich finde das auch jedes Mal wirklich, also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr will ich losgehen und ranten und Sachen sprengen.
Ja, aber
Das ist
wirklich.
wirklich, also das sind solche, die sind wie der Teufel. Das ist krass. Und die wissen ja, was sie verkaufen.
Der
Ne? Die
Teufel
wissen
aus der
auch.
Flasche.
Die wissen
Schön.
halt, die verkaufen Gift und die wissen, der kollektive Konsum ist so viel höher als das, was sie selber als verantwortungsvolles Trinken propagieren, dass sie halt im Prinzip pleite wären, wenn die Leute wirklich verantwortungsvoll trinken würden. Das wissen die ja alles.
Genau.
So. Und ja,
Ja, und ich
das ist
finde,
irre.
die bedienen halt einmal natürlich, also warum trinken so viele Leute Alkohol? Weil es ja irgendwie auch angenehm ist und weil man sich das ja auch nicht nehmen lassen möchte. Es ist ja was, es macht einen locker und so weiter. Also irgendwie, da ist ja was dran. Sonst, und alle, die trinken und das Gefühl haben, sie haben kein Problem damit, die werden damit ja gestärkt. Also die bauchpinselt man so ein bisschen, dass sie ja verantwortungsvoll sind und voll die Kontrolle haben und dass es ja Genuss ist und Lebensqualität und Kultur. Und da wird also alles, also von der Obstbaumwiese bis zur, weiß nicht was, bis zum Grundnahrungsmittel, also wird ja sozusagen alles genutzt, um das zu verharmlosen. Und dann wird halt schamlos die gar nicht so kleine Minderheit derjenigen, die ein Problem hat, die wird einfach vor den Bus geschmissen. Also völlig, also ohne mit der Wimper zu zucken. Dass man das machen kann, ist ein Ergebnis von Stigmatisierung. Weil Stigmatisierung ja dazu führt, nicht nur, dass man diskriminiert wird, sondern dass eine Gruppe abgewertet wird. Die ist einfach weniger wert. Und das wird da so deutlich, weil ohne mit der Wimper zu zucken einen Text schreiben kann, der immer von einer, also impliziert, dass es eine verantwortungsvolle Minderheit gibt, die doch bitte nicht die Forderung aufstellen soll, dass zu ihrem Schutz die anderen auf irgendwas verzichten sollen. Das wäre, ich meine, das ist ja wohl, also. Das geht ja wohl zu weit, also bei aller Liebe, weil die so abgewertet werden. Keiner macht Politik für die. Und das ist bei anderen Gruppen ja ganz anders. Also wenn es um irgendwelche krebserregenden anderen Schadstoffe geht, dann wird natürlich werden dann ganze Gebäude asbestsaniert oder wird alles getan, um irgendwie Leute gesund zu halten oder wenn.
Nichtraucherschutzgesetz ist ja auch so. Das ist
Genau.
ja, ne, das ist ja auch gemacht für die Nichtraucher und nicht für die armen Raucher, die sich jetzt einschränken müssen.
Ja, genau.
So.
Genau. Ja, also da ist wirklich, da lauert ziemlich viel Infamie sozusagen. Und keiner weist darauf hin, also weil es auch eben keinen so richtig interessiert, weil alle so zufrieden sind mit ihrem Alkoholkonsum, dass jemand, der sagt, also ich möchte gerne höhere Steuern auf Alkohol, das ist einfach keine populäre Position, weil die Gruppe, die man schützen will, nicht so wichtig ist. Und das ist wirklich, das ist, also. Man könnte sagen, das ist menschenverachtend, weil es ja um Menschen geht. Und zwar um viele. Also wenn man sagt, es sind 5 oder 8% aller Menschen in Deutschland haben einen problematischen Alkoholkonsum, das sind wirklich, wirklich viele. Das sind enorme Gesundheitskosten. Ey, das mit dem Rant, ja?
Und
Ich
ich
komme da
finde es.
rein. Genau. Nee, bitte.
Ja, das ist super. Ich könnte das den ganzen Tag machen.
Ich finde, es ist ja aber auch noch perfider, dass es eben nicht nur darum geht, dass sie behaupten, dass diese, dass Einschränkungen nur den Leuten zugutekommen würden, die sowieso keine Selbstkontrolle haben, also die Süchtigen, so, die abgewertet werden. Aber diese so Einschränkungen würden ja eben allen zugutekommen. Also es ist ja sozusagen, es ist ja dieser doppelte, ich weiß nicht, dieser doppelte Fehlschluss oder so, es ist ja kein Fehlschluss, es ist ja mit Absicht, aber dass man die Abwertung der Abhängigen benutzt, um davon abzulenken, dass alle davon profitieren würden, wenn weniger getrunken werden würde.
Ja, und da.
Weil die Leute wollen halt nicht gezwungen werden und die Industrie verkauft es so, als ob sie den Alkohol verbieten würde, was ja überhaupt nicht so ist. Also darum geht's ja eigentlich überhaupt nicht. Aber die versuchen immer, das so zu drehen, dass die Leute denken, wir wollen den Alkohol verbieten, sozusagen. Oder das Trinken verbieten.
Aber da man muss, glaube ich, auch sozusagen den Leuten zugestehen, dass also die Medizin und Public Health so ganz lange ja die falschen Botschaften gesendet hat. Nämlich, es gibt einen bedenkenlosen Konsum. Also wenn man, weiß ich, 20 Gramm als Frau und 40 Gramm als Mann oder irgendwie so am Tag reinen Alkohol trinkt, dann ist das gar nicht ungesund. Und das hat sehr lange gebraucht, bis sozusagen durchgesickert ist, dass das ein Fehlschluss war, dass einfach man die Studien nicht richtig gelesen hat. Es gibt keine gesunde Konsummenge von Alkohol. Und diese Vorstellung vom gesunden Konsum, der einfach so dazugehört, die sitzt schon ganz schön fest. Und damit wird der Alkoholkonsum so absolut normalisiert. Und damit kann man eben alle Einschränkungen so richtig schön dämonisieren, dass man sagt, da wird doch ein Genussmittel und was Schönes wird da den Leuten madig gemacht.
Du hast gerade gesagt, dass die Stigmatisierung dass die Stigmatisierung den Zweck hat, dass dadurch Menschen abgewertet werden oder die Stigmatisierung beinhaltet, dass Menschen abgewertet werden, also weniger wert sind. Und ich finde den Teil, also Scham finde ich extrem interessant, weil ich habe auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, so ja, warum habe ich mich nicht früher irgendwie geöffnet? Warum habe ich nicht darüber geredet? Eher so, ne? Weil wir haben im Freundeskreis schon über Depressionen, Angsterkrankungen, alles Mögliche geredet.
Ja.
Über Alkohol halt nie. Und das war halt immer die Scham. Und ich habe erst so neulich nach Leipzig bin ich so nach Hause gefahren und dachte so, ja stimmt, ich dachte immer, Scham und das Verstecken ist ein Teil der Krankheit. Aber das ist ja gar nicht
so. Nee, das ist, genau, das finde ich voll wichtig. Weil, also jetzt sprechen wir über Selbststigmatisierung. Alle wissen, dass Leute mit einem Alkoholproblem ein schlechtes Image haben, also stigmatisiert werden. Damit wächst man auch, sozusagen. Das wissen alle. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich selber darüber nachdenken müsste, dass ich mein eigener Alkoholkonsum irgendwie problematisch ist, dann habe ich ja selber auch Vorstellungen von, in Anführungszeichen, Alkoholikern oder Alkoholikerinnen oder Leuten mit dem Alkoholproblem. Und dann müsste ich mich ja selber erstmal damit mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ich in diese Gruppe gehören könnte. Und das ist so schmerzhaft, weil damit eben so eine Abwertung verbunden ist. Ich werte die ja selber ab und müsste jetzt selber mich da reinrechnen und müsste denken, inwieweit bin ich das denn selbst? Kann es sein, dass ich ein Alkoholproblem habe? Um Himmels Willen, und da bricht ja wirklich eine Welt zusammen, da denkt man, Mist, das darf nicht sein, so bin ich doch nicht. Ich bin doch keiner von denen, ich bin doch ganz anders. Und um dieser Selbstabwertung zu entgehen, die sich ja in der Scham ausdrückt, also ich würde mich ja in Grund und Boden schämen, wenn ich mir diesen Schuh anziehe, versucht man erstmal, sich diesen Schuh nicht anzuziehen und seinen eigenen Konsum, solange es irgendwie geht, zu normalisieren. Und da gibt es ja ganz viele Strategien, dass andere trinken ja noch mehr als ich und ich könnte ja aufhören, will ich aber gerade nicht. Ich hatte auch mal Zeiten, wo ich ganz wenig getrunken habe, ich habe auch mal gar nicht getrunken. Und also man kann immer wieder sich sagen, suggerieren, dass man das doch eigentlich unter Kontrolle hat oder das ist eigentlich das. Und tatsächlich findet man immer Leute, die noch mehr trinken als man selber und so. Und damit verhindert man diese Scham und man verhindert diese Selbsterkenntnis, diese schmerzhafte. Aber man verhindert natürlich auch, dass man sich mit dem Problem auseinandersetzt, dass man irgendwas macht, dass man dagegen steuert. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht sogar noch leichter wäre, zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und stattdessen denkt man, na, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und man verschließt die Augen davor, beschummelt sich sozusagen selber, um dieser Selbstabwertung zu entgehen und reagiert dann erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also wenn es unabwendlich ist und dann es unabweichlich ist. Und dann ist ja das Problem einfach schon viel, viel größer und viel schwerer, dem zu begegnen. Und das ist, ich finde, das ist super nachvollziehbar, weil das Stigma so stark ist, dass die Scham, die das auslöst, so wahnsinnig unangenehm ist. Das heißt, es ist eigentlich was, was sozusagen das Umfeld mitverantwortet. Das Stigma kommt ja, also das hat man ja gelernt. Trotzdem führt es aber dazu, dass die Leute dafür noch mehr verantwortlich gemacht werden. Haben nicht nur ein Alkoholproblem, sondern sie verleugnen es auch noch. Da gibt es ja eine ganze Begrifflichkeit. Verleugnung, Verdrängung, Bagatellisierung. Also das wird immer so geframed, dass es irgendwie ein unverantwortliches Schönreden von einem Problem ist, was demjenigen dann auch noch aufgebürdet wird. Der ist also einmal schuld oder diejenige, weil sie ein Alkoholproblem hat. Und dann ist sie auch noch schuld, weil sie es verharmlost. Und dann ist man sozusagen, hat man sozusagen gleich doppelt einen weg. Und das finde ich besonders fies, weil ja gleichzeitig die ganze Gesellschaft drumherum den Alkoholkonsum insgesamt so verharmlost. Alle sind ja dabei, irgendwie sich das schön zu reden und zu verhindern, dass man damit verantwortlich umgeht. Und es wird so wahnsinnig stark sanktioniert, wenn man sich diesen Schuh anzieht, weil man dann einfach zu einer ganz, ganz stark abgewerteten Gruppe gehört. Also, und das finde ich, ist kein Wunder, dass es so schwierig ist, über Suchtprobleme zu sprechen. Weil da so viel Schuld und Scham mitschwingt und da eigentlich keiner so richtig ran will. Und deshalb spricht man halt so lange nicht drüber, bis es gar nicht mehr anders geht. Und das ist ja meistens zu spät. Und das ist schade, weil wir damit uns die Chance nehmen, frühzeitig und entspannt und irgendwie auch pragmatisch über Konsumprobleme zu sprechen. Und damit trägt man ja zu diesem Schwarz-Weiß bei. Wenn man erst dann gegensteuert, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann bleibt einem als Lösung ja auch nur ein krasser Schnitt. Während, also angenommen, man würde das viel früher merken, dass man in letzter Zeit zu viel getrunken hat und könnte das problematisieren, dann könnte man ja auch darüber sprechen, dass man einfach mal eine Zeit lang gar nichts trinkt. Oder dass man insgesamt, also könnte man sich ja andere Lösungen überlegen. Also dann wäre man aus diesem Schwarz-Weiß-Ding auch, was den Umgang mit der Substanz angeht, raus. Ich weiß nicht, ich meine, ihr seid ja nun wirklich, ihr propagiert ja die Nüchternheit, die ja auch die gesündeste und beste und auch befreiendste Variante ist. Aber ich glaube, dass es sozusagen für viele Leute wichtig wäre, an der früheren Stelle schon mal über den eigenen Konsum nachzudenken und dann zu sagen, okay, ich sollte vielleicht einfach viel, viel weniger trinken oder nicht mehr so exzessiv und dann zu überlegen, wie mache ich das denn? Und das kann man aber wirklich erst problematisieren, wenn man ein Alkoholproblem schon zulässt, bevor es völlig den Bach runtergegangen ist. Also das Problem als Konzept zulässt. Ja.
Also eigentlich sollten alle Leute, die Alkohol trinken, egal wie oft das ist, sollten begreifen oder reflektieren, dass sie halt am Spiel teilnehmen. Dass es da halt keine harten Grenzen gibt, dass es kein Alkoholiker und Normaltrinker gibt, sondern dass alle, die spielen, halt schon auf diesem Graubereich drauf sind. Und dass deswegen auch alle die Verantwortung haben, sich mit ihrem eigenen Trinken auseinanderzusetzen.
Ja.
Und wenn es so wäre, dann, ne, wie du sagst, dann wäre das halt pragmatischer, es wären weniger Gefühle dabei im Spiel und es wäre ja auch für die Leute, die mal süchtig waren, total unproblematisch rauszugehen und zu sagen, ja hier, ich war mal süchtig und dann würde man sehen, wie viele das sind und wie unterschiedlich die aussehen und auf wie viele unterschiedliche Arten, die halt auch ein gutes Leben haben, wenn sie nicht trinken. Und dann würde man plötzlich sehen, so, ah, guck mal, da sind irgendwie total viele Leute, die auf tausend unterschiedliche Arten richtig gutes Leben ohne Alkohol haben. Also, da kann ich mir jetzt einen Lifestyle aussuchen, so.
Ja.
Und es gibt halt nicht nur einen. So, weil das bei mir war das tatsächlich damals, ich hatte gar nicht so sehr mit Stigma zu kämpfen. Ich fand stigmatisiert werden nie bedrohlich. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, weil ich einfach in meiner Familie gab es so viele AlkoholikerInnen, dass ich da irgendwie, ich weiß, ich war da irgendwie nah dran, keine Ahnung. Aber bei mir war wirklich der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, dass ich den Alkohol halt einfach wahnsinnig geliebt habe. Und dass ich dachte, dass ich halt, wenn ich aufhöre zu trinken, dann kann ich halt keinen Spaß mehr haben. So, das war eigentlich mein Grund. Gar nicht so sehr das Stigma, sondern wirklich dieses so, ich will nicht aufhören zu trinken, weil dann ist mein Leben vorbei. So.
Ja, aber würdest du denn jetzt sagen, dass es dir lieber gewesen wäre, hättest du früher gegengesteuert und könntest immer noch ab und zu trinken? Also, dass du sozusagen, also das, ich meine, das ist ja ein bisschen eine fiese Frage, aber es stellt sich ja schon die Frage, also ist, im Rückblick, würdest du dir das wünschen oder würdest du sagen, dass die Nüchternheit so attraktiv ist, dass ich das.
Ja, also ich würde mir nie wieder wünschen zu trinken, weil ich habe den Alkohol also so hart dekonstruiert, dass ich da nichts Verführerisches mehr drin sehe.
Ja.
Also ich habe da keinen, ich denke nicht mehr, oh wie toll, sondern ich denke immer nur so, Nervengift. Okay. Kann ich.
Ja.
Also es ist halt genauso attraktiv wie der Vorschlag, jetzt irgendwie hier so Nagellackentferner zu trinken. Das mache ich ja auch nicht.
Ja.
Das romantisiere ich auch nicht.
Hältst du dich jeden Tag krass von ab,
ja,
oder?
Ja, das erfordert enorm viel Disziplin.
Genau. Sehr viel Disziplin, Willensstärke.
Genau. Ja, ja, aber ich bin eine harte Bitch. Ich kann da jeden Tag widerstehen.
Aber ich finde auch, dass die alleine die Erfahrung, nüchtern zu werden, das ist halt eine, für die ich total, also wo ich total dankbar bin. Mhm. Und die würde ich auch nicht aufgeben wollen für ein Glas Wein. So, weil, und da bin ich, insofern bin ich ein Stück weit auch dankbar, dass ich in Anführungsstrichen es so weit habe kommen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Also, aber dass ich es so lange gemacht habe, bis es wirklich, sich wirklich gesagt, es reicht. Mhm. Und ich will da auch nicht hin zurück. Und ich will auch gar nicht Gefahr laufen, dahin zurückzugehen. Und diese Erfahrung, damit aufzuhören, mit etwas aufzuhören, wovon ich immer dachte, ich bräuchte das in meinem Leben. Und das zu merken, ich brauche das nicht mehr, war halt transformativ tatsächlich einfach so. Das war, ist das Beste, was ich halt in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und dafür bin ich dankbar. Und insofern kann ich jetzt auch bei der Abhängigkeit nicht sagen, oh, ich wünschte, ich hätte das früher und so. Weiß ich nicht, ist jetzt halt so, ne?
Ja, genau. Aber das ist ja total cool, weil das ist ja eine Emanzipationsgeschichte, also von der Substanz oder von bestimmten Strukturen oder von bestimmten Ritualen. Und es ist ja eben sehr, sehr ritualisiert, das Trinken. Und ich finde immer diese Überlegung, wären jetzt Partys ganz ohne Alkohol, wären die wirklich völlig freudlos? Wahrscheinlich nicht, wenn sich alle dran gewöhnt hätten und man lernen könnte, also auch locker zu sein oder sich gehen zu lassen, ohne gegenseitig zu vergewissern. Wir haben alle was getrunken und deshalb sind wir jetzt alle ein bisschen freier, weil wir wissen ja alle, dass wir uns das nicht so richtig zurechnen können. Das ist ja irgendwie auch so ein soziales Konstrukt von wir erlauben uns eine Lockerheit, weil wir alle wissen, dass wir betrunken sind. Und wenn, also das, ich glaube, dass da
wirklich spießig,
dass da über die Substanzwirkung selber es eben auch so eine Art rituelle oder soziale Wirkung davon gibt, dass man einfach, weil man weiß und so weiter. Und ob man das auch, also ob man da nicht einfach so lockerer sein könnte. Also das ist ja eine Frage. Und ich glaube, das wird ja auch gerade exploriert sozusagen auf Sober-Partys oder so. Ne?
Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Habt ihr eigentlich mal was von diesen Recovery Walks in Schottland gehört? Ich finde das total faszinierend. Nee. Das ist mir begegnet auf einer Alcohol Policy Konferenz, die auch in Schottland stattfand. Und das sind so Demonstrationen, also oder Volksfeste, wo die Leute auf die Straße gehen, die in Recovery sind von Alkohol und auch anderen Drogen. Und wenn man das mal googelt, Recovery Walk, dann kriegt man so Bilder von sehr großen, fröhlichen Menschenmengen, so Familienväter, die ihre Kinder auf den Schultern haben. Und also da gibt es dann auch so Hüpfbogen und wird ganz viel Tee getrunken, so ein bisschen selbstironisch, dass sie und die gehen auf die Straße und feiern ihre Recovery, sehr selbstbewusst. Und was mich so beeindruckt hat, war, dass da ein Betroffener
Mega.
Erzählt hat, wie er an der Straße am Rand stand und wusste, ich habe eigentlich ein Alkoholproblem. Und eigentlich wäre ich so gerne bei denen, die da mitlaufen. Ich wäre so gerne einer von denen, der einfach durch die Stadt geht und sagt, hier, ich habe es geschafft, ich bin recovered. Und das hat ihn motiviert, um auf diesen Weg zu kommen. Und das fand ich so cool, weil das so umdreht. Das sind Heldengeschichten, das sind fröhliche Leute. Und gerade dieses Bild von dem Papa mit seinem kleinen Sohn auf der Schulter, dachte ich, wie toll ist das, einen Papa zu haben, der eine Abhängigkeit hinter sich gelassen hat. Weil man, was kann man von dem lernen? Das ist doch super. Das ist so ein starkes Bild. Und sowas vor, es ist ein Vorbild. Ich finde das so furchtbar, diese Verschwendung an Vorbildern, weil die ja überall rumlaufen, die Leute, die das geschafft haben und sich nicht trauen, drüber zu sprechen, weil sie denken, weil es einfach dieses Stigma gibt und man so ein Tabuthema ist. Und es wäre eigentlich so schön, wenn man diese Geschichten hören würde oder zeigen würde, weil da so viel positive, tolle Lebenserfahrung und Kraft und was Mutmachendes eigentlich ist. Also das, Ich finde, das müsste man unbedingt irgendwie hierher kriegen, sozusagen.
Ja,
Das machen
Mika,
wir.
lass uns das doch einfach machen im Sommer.
Ja, wir wollten eh Dry July einführen in Deutschland, weil wir treffen immer nur Leute im Dry January, weil wir
Es
da zu
ist
irgendwelchen
immer
Veranstaltungen
kalt, es ist
eingeladen
immer
werden. Und es
kalt.
ist immer kalt und man
Genau.
kann nie auf der Wiese sitzen und es nervt
Ja,
total.
das nervt.
Und deswegen wollen wir Dry July machen. Das ist jetzt hiermit ausgerufen.
In Wirklichkeit ist
Und
es
dann
auch eine
können wir
sehr
auch.
seltsame Sache, dass es nicht Dry July schon längst gibt, weil das sich so gut
Ja.
reimt.
Ja.
Stimmt,
So, das
ja.
ist, ne?
Sober Oktober gibt es noch und für die anderen 9 Monate fällt uns auch noch was ein. Aber ja, das können wir ja mal machen.
Wir machen das
Ja.
im Juli. Ja.
Das wäre so cool. Diese Recovery-Geschichten, die sind einfach, das ist stark. Das sind einfach tolle persönliche Wege, die da sichtbar werden und wo man wirklich sich, also die wirklich auch was verändern, eben für die Leute, die dann am Rand stehen und denken, das wäre eigentlich cool, wenn ich da auch mitlaufen könnte.
Aber es ist ja schon auch so, dass in Deutschland wir tun uns irgendwie alle schwer, über Suchtgeschichten und auch über überkommene Suchtgeschichten auf eine Art und Weise zu sprechen, die irgendwie Spaß macht. Also es ist ja schon sehr häufig so, dass in den Überschriften in Zeitungen stehen, die 5 Liter Schnaps und 3 Kästen Bier hat er jeden Tag getrunken.
Ja.
Nun ist Hermann trocken, doch jeder Tag ist ein Kampf. Also
Er geht
so, weißt du?
nirgendwo mehr hin,
Genau.
Nirgendwo kann er mehr
trifft keine
hingehen.
Freunde
Ja.
mehr, kein Fußball
Es
mehr,
ist
ist
ein
alles
hartes
vorbei.
Leben, aber es ist besser so. So. Und das ist so, ich will damit gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, ne? Aber es ist schon, also die Art und Weise, wie wir auch über Sucht und entsprechend auch über Nüchternheit sprechen, ist ja sehr eingefahren. Und ihr habt ja mal einen Medienleitfaden entwickelt, ne?
Genau.
So wie man über Abhängigkeit auch sprechen kann, dass es möglichst nicht stigmatisierend ist. Und was steht da so drin? Was sind so ein paar Do's und Don'ts?
Also das Erste, dass man über Menschen mitspricht und nicht, also diese Eigenschaft, Vereigenschaftisierung wie Alkoholiker oder Junkie oder so weiter, dass man die meidet. Das ist sozusagen sehr basic, aber ich finde auch die Bildsprache, also es gibt ein Kapitel über Bildsprache, weil ja oft sieht man immer traurige Leute, die ganz tief in ein Glas gucken oder irgendwie in eine Flasche oder sozusagen diese Gefangenschaft
Schattenriss.
und also das, es gibt so, also werden so viele Stereotype transportiert und es gibt ja gerade in der, also in der Selbsthilfe und in, also in, es gibt ja so viele Bewegungen, wo Leute dann eben auch sehr vergnüglich und positiv und nett und unterstützend zusammen sind und davon sieht man halt keine Bilder. Und dann gibt es halt Medienanalysen, die wirklich zeigen, dass wenn über Sucht berichtet wird, dass es dann ganz oft um Kriminalität geht. Also ganz, ganz, ganz oft. Und kaum um Behandlung und Therapie. Also, dass man das verändert, dass man versucht, das Bild von Abhängigkeit so vielfältig oder so normal zu zeichnen, wie es eigentlich ist. Ja, genau. Und dann gibt es so ein paar Seiten mit Do's und Don'ts, wo sozusagen so reißerische Überschriften, alt und abhängig, und dann sollte man lieber schreiben, dass es auch bei älteren
Im
Menschen.
hohen Alter und mit einer Suchtproblematik.
Genau. Aber natürlich
Okay.
ist, wenn man das dann versucht, dann wird einem schon klar, wie das kommt. Also die Medien, das ist ja keine pädagogische Anstalt, sondern die machen das ja, um möglichst viele Leute zu erreichen, weil man es halt auch gerne liest. Und da sind so Alliterationen, das ist einfach fluffig. Und da zu versuchen,
Okay.
verantwortungsvoll damit umzugehen und es trotzdem witzig zu machen, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Aber es sollte möglich sein, ja. Also man kann diesen Medienleitfaden, wenn man Fair Media eingibt, kann man den im Internet finden, im Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Da gibt es auch einen Medienleitfaden stigmafreie Berichterstattung über psychische Krankheiten. Und da gibt es jetzt diesen Suchtleitfaden. Und ja, das lohnt sich. Ich finde, der ist gar nicht lang, 8 Seiten oder so. Und da werden auch so gängige Vorurteile, also dass man einmal süchtig, immer süchtig, dass es unheilbar ist und also was da eben so immer mitschwingt, das wird da einfach auch ein bisschen entkräftet. Da werden ein paar Studien zitiert, die einfach zeigen, dass das gar nicht so ist.
Cool. Verlinken wir in den Shownotes auch.
Danke.
Für alle, die da mal reingucken wollen. Ja. Ja, danke dir. ich hatte auch noch ein aktuelles Beispiel. Und zwar bin ich da gerade drauf gestoßen, dass die Alkoholaktionswoche, die von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen ausgerichtet wird, alle 2 Jahre, jetzt im Juni erst stattfindet, also ist noch ein paar Monate hin. Der Titel lautet, wem schadet dein Drink? Und ich dachte zuerst, cool, ne, kann man ja mal drüber reden, wem der Drink von den Leuten so schadet. Und das fokussiert sich aber sehr auf, oder nur eigentlich, geht es da um problematischen Konsum und Abhängigkeitserkrankungen. Und es ist, ich habe das gesehen und ich dachte, Leute, ihr seid doch eigentlich ExpertInnen. Warum machen wir sowas? Und wie kommt es, dass mehr als in für jede andere Erkrankung, bei Suchterkrankungen, wir werden immer im Kontext von den Schäden, die wir an der Gesellschaft zu verschulden haben, gesehen. Also es ist ganz häufig so, dass was kosten Suchtkranke, was kostet die Abhängigkeit, was zerstören die alles? Und
als ob die das so mutwillig machen. Als ob die so mutwillig losgehen und Sachen kaputt machen, die Abhängigen, die bösartigen Abhängigen. Und dieses Bild auch, was so, das können wir auch mal verlinken. Dieses Bild, was da mitgeliefert wurde mit diesem komischen Flaschengeist, mit diesem Blob, der so aussieht wie so ein bisschen wie bei Ghostbusters, dieser Schleimi. Das ist auch also ein Beispiel für eine einfach versagende Designabteilung. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen, als die sich gebrainstormt haben, diese Leute, die da saßen und dachten, das ist eine gute Idee, so ein Bild zu machen. Da wäre ich wirklich immer dran interessiert, wer sich sowas ausdenkt. Irre. Entschuldigung.
Ja, ich glaube, das Problematische daran ist, dass das Problem so individualisiert wird. Es ist der eine, der sozusagen durch seinen Drink den Schaden auslöst. Dass es natürlich wahnsinnige soziale Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum gibt, das ist ja klar. Und das finde ich auch wichtig, die in Fokus zu nehmen. Also von Verkehrssicherheit über häusliche Gewalt, also überhaupt Gewalt. Und also es gibt wirklich ganz, ganz viele Folgen. Aber das ist ja nicht kein individuelles Problem, sondern das ist ja ein Problem einfach der Menge, die wir insgesamt als Gesellschaft konsumieren. Und das ist, da liegen wir ja tatsächlich in der Spitzengruppe in Europa. Das ist wirklich nicht gar kein Naturgesetz, dass man so viel trinkt, wie wir alle trinken. Es könnte auch ganz anders sein. Und also da würde ich ja eher die Alkoholindustrie sozusagen an den Pranger stellen und sagen, hier, diese Schäden werden einfach völlig ignoriert. Stattdessen gibt es dann so Werbesprüche wie erlebe alles oder also irgendwie, oder es ist sozusagen die große Freiheit, das große Erleben so ist. Und hier wird ja tatsächlich wird der Einzelne so, also absolut geblamed. Und das finde ich auch deshalb schwierig, weil wir haben mal so eine Selbststigmatisierungsstudie gemacht, wo wir also sich die aneignen und auf sich selber anwenden, haben wir angebracht mit Kindheitstraumatisierung. Weil wir dachten, dass jemand, der als Kind traumatisiert ist, vielleicht sich eher schämt oder eher bereit ist, schlechte Annahmen über sich also zu unterstützen. Und das kam auch raus, aber der Unterschied war schon einen Schritt früher, dass die Menschen, die eine Kindheitstraumatisierung erleben mussten, haben auch viel schlechter über andere Menschen mit Alkoholproblemen gedacht. Und dachten wir, hä? Und dann haben wir gedacht, aber klar, Traumatisierung hat ja wahrscheinlich oft was mit Alkohol, nämlich des Täters, zu tun. Dass die Leute also selber Alkoholopfer sind, also im ganz wörtlichen Sinne. Mhm. Und wenn man dann selber ein Alkoholproblem entwickelt, wo man eigentlich weiß, wollte ich eigentlich nie werden wie derjenige, der mir da so geschadet hat. Und dann aber auf einmal merkt, ich entwickle selber diese Abhängigkeit. Und man hat natürlich ein Risiko, wenn man traumatisiert ist, weil man dann sozusagen vulnerabler ist. Dann ist die Scham, dass man jetzt genauso ist wie derjenige, wo man nie so sein wollte, die ist dann natürlich noch viel größer. Man stigmatisiert sich dann wirklich noch viel stärker. Und das finde ich, das ist eine total tragische Konstellation, weil da nicht nur das Trauma und das Problem weitergegeben wird, sondern irgendwie auch eine Schuld. Oder dass jemand einfach dann so stark Angst hat, selber auch so ein schlechter Mensch zu sein. Und mit dieser Plakatkampagne wird halt genau dieser Aspekt, wenn ich trinke, bin ich ein schlechter Mensch, voll verstärkt. Und das ist irgendwie blöd, weil Scham und Schuld sind keine guten Ausgangspunkte für eine Veränderung. Das muss ja eher Mut und Kraft und Selbstbewusstsein und Selbstliebe und irgendwie, ich bin mir wichtig, ich bin mir wert. Das muss da ja am Anfang stehen und nicht ich, genau. Und deshalb finde ich, ist es wirklich ein bisschen unglücklich, dieses Motiv, ja.
Ich finde es mehr als unglücklich. Ich finde das tatsächlich, es ist eine absolute Katastrophe. Also dieses Plakat, ich gucke mir dieses Plakat auch gerade an, man sieht da drauf so drei Leute, Einer hat einen Drink in der Hand und aus diesem Drink kommt halt, wie gesagt, dieses große, dieses schleimige Monster. Das ist so ein ganz großes, schleimiges Monster. Das sieht aus so ein bisschen wie Blut und Schleim mit so einem bösen Gesicht. Und dann stehen da so zwei Leute, die sich vor diesem Monster so fürchten. Und die Person mit dem Drink, die lacht so böse. Das ist das Plakat.
Ja,
also die ist, ja. Das ist wie, ich finde keine Worte. Und das ist ja Aktionswoche Alkohol. Wer ist dafür verantwortlich irgendwie?
Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen.
Das
und das ist gesponsert von allen.
Katastrophe.
So, da sind die ganzen Suchthilfe- und Selbsthilfeverbände auch mit drin. Und ich verstehe
nicht. Was ist
los?
Ja, wirklich.
Also ich schreibe denen auch noch.
Ja,
das ist ja noch ein bisschen hin. Man kann das ja vielleicht noch ändern. Also weil, ich meine, wie viel Arbeit haben sie da reingesteckt? Wahrscheinlich nicht so viel.
Aber da merkt man einfach, dass dieses also, Schuldmotiv, das ist so stark. Das Konsum ist immer Schuld. Und da haben wir eben lange drüber gesprochen, dass das nicht stimmt, dass es nicht sinnvoll ist, so darüber zu sprechen. Und dann, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, dass so völlig ausgespart wird, dass ja also wenn man jetzt auf einen Empfang geht und da wird Sekt gereicht und man nimmt sich das Sektglas, dann schadet mein Drink, man könnte sagen, ja, du Gott, dieses Glas Sekt, das schadet doch keinem. Natürlich, das schadet nämlich demjenigen, der neben mir steht, von dem ich gar nicht weiß, dass er ein Alkoholproblem hat und der jetzt in die Verlegenheit kommt, tut er es mir gleich und nimmt sich auch was, um mit mir anzustoßen. Oder muss er jetzt irgendwie sagen, nee, danke für mich bitte ein Wasser oder ich nehme hier den O-Saft oder also, dass man durch die Normalisierung von Alkoholkonsum natürlich den ganzen Leuten schadet, die schon einen Schritt weiter sind und aufgehört haben zu trinken oder aufhören möchten zu trinken. Und das ist ja ein Schaden, den kriegt keiner mit, macht sich keiner Gedanken, es wird einfach fröhlich weitergetrunken. Und diese Art von Schaden wird da, die ja viel weiter verbreitet, also kann man sagen, dass sie weiter verbreitet ist, also die ja überall stattfindet, wo einfach gewohnheitsmäßig getrunken wird, also überall, wo gefeiert wird oder so, die wird da eben gar nicht thematisiert.
Hier kommt ein kleines Update aus dem Schnitt. Es gibt Neuigkeiten. Mika hat inzwischen der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen eine E-Mail geschrieben. Ihr könnt den dazugehörigen Text auch in unserem Newsletter lesen. Wir verlinken euch das alles unter dieser Folge. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat sehr nett auf unsere Kritik reagiert und sie auch ernst genommen und hat einen Absatz in ihrem Text zur Aktionswoche hinzugefügt, der klarstellt, dass nicht nur Leute mit Suchterkrankungen Einfluss auf ihr Umfeld nehmen, sondern alle Menschen, die Alkohol trinken. Das Learning daraus, wir haben also die Erfahrung gemacht, dass unsere Stimmen, also eure aus der nüchternen Community, wichtig sind und dass sie auch gehört werden. Es kann also etwas verändern, mal eine Mail zu schreiben oder einen Brief und zu protestieren und sich ganz allgemein an dieser Debatte zu beteiligen, weil die ja auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Und jetzt zurück zur Folge.
Es ist immer so eine Frage von Moral. Und ich frage mich auch immer so, was ist, also ich weiß immer gar nicht so richtig, was Moral eigentlich ist. Aber es ist so eine, diese Wertung von Konsum, glaube ich, passiert dann auch, wenn es zum Beispiel um Nüchternheit geht, dass Leute quasi uns unterstellen, dass wir uns dann auch für moralisch besser halten. Weil zu trinken ist ja nicht verwerflich. Das hört man immer so, naja, ab und zu mal ein Glas Wein, das ist ja nicht verwerflich. Also ja, wer redet? Ja, du redest hier von verwerflich. Ich rede überhaupt nicht von verwerflich so, ne? Und dass aber einfach diese, dass so eine Moral einfach schon so tief drin ist. Und wieso ist das in Deutschland so stark? Und ist das in anderen Ländern auch so, dass wir das so moralisieren immer?
Also wir haben mal so eine Studie gemacht, wo wir geguckt haben, wie stark das Stigma von Alkoholabhängigkeit ausgeprägt ist im Vergleich zum Pro-Kopf-Konsum Alkohol in dem Land. Also Johanna Kummet hat die veröffentlicht. Und da haben wir gefunden, dass je mehr Schnaps getrunken wird in einem Land, desto stärker werden Menschen stigmatisiert, die ein Alkoholproblem haben. Was zeigt, dass diese Stigmatisierung, die ja eigentlich, man könnte ja sagen, dass die eigentlich die Funktion hat, ein problematisches Verhalten einzugrenzen, dem man droht, wenn du dich so verhältst, dann grenzen wir dich aus, bitte verhalte dich lieber anders. Also es ist ja, das Stigma ist moralisch, es hat irgendwie einen Appellcharakter. Wir behandeln dich schlecht, damit du dich besser verhältst. Und dann kannst du ja vielleicht zurückkommen, dann sind wir wieder nett zu dir. Dass das überhaupt gar nicht funktioniert, denn sonst müsste es ja so sein, dass in Ländern, wo besonders stark stigmatisiert wird, besonders wenig getrunken wird, weil die Leute nicht stigmatisiert werden wollen. Es ist also eher so eine Art hilflose Reaktion auf was, was irgendwie nicht, was stört, aber was man nicht anders zu kontrollieren können meint, als dadurch, dass man denjenigen, der zu viel trinkt, moralisch total abwertet und damit ja irgendwie auch den eigenen Konsum schützt, indem man so eine schwarz-weiß, ich, du, also wir, ihr Unterscheidung macht. Wir trinken, wir haben es unter Kontrolle und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Aber wer die Kontrolle verliert, der muss richtig doll abgewertet werden. Und je stärker ich den abwerte, desto weiter ist er von mir weg und desto unbesorgter kann ich selber weiter trinken, denn so bin ich ja nicht. Und ich glaube, dass durch dieses, das ist so absurd, dass, ja, dass eigentlich in den Ländern, wo besonders viel getrunken wird, die Ablehnung dann besonders stark ist. Und es gibt aber Ausnahmen, nämlich tatsächlich Länder mit einer muslimischen Kultur, wo einfach insgesamt sehr, sehr wenig getrunken wird. Also da ist es dann tatsächlich so, dass man sagen kann, da ist Alkoholkonsum insgesamt verpönt, aber da gibt es auch wirklich weniger Alkoholprobleme. Also da kann man, also da, das ist sozusagen schon irgendwie sowas christlich-europäisches, dass man dieses Verhalten moralisiert und abwertet. Und ich glaube, also das ist jetzt so, also meine Hypothese, damit bin ich jetzt auch nicht alleine, dass es dazu dient, den eigenen Konsum zu schützen.
Ja, das macht ja auch total Sinn. Also warum sollte man das sonst machen, ne? Warum sollte man sonst dieses extreme Othering betreiben, wenn nicht da, um halt sich selbst zu schützen? Das ist ja irgendwie
Ja.
das Sündenbock-Prinzip letztendlich, ne? Das ist ja
Genau.
genau das
Und
Gleiche.
das finde ich gerade beim Alkohol ist das so eine Doppelmoral, denn das Betrunkensein ist ja nicht stigmatisiert. Das wird ja gefeiert. Das ist ja
Ja.
toll. Es ist ja auch nicht die große Konsummenge. Wenn jemand viel verträgt, ist man sehr geachtet. Und wenn man aber abhängig ist, dann ist man verachtet. Und das ist also man rutscht, es gibt gar keine klare Grenze, aber die Grenze in der Haltung ist so pseudoklar, aber die wird dann klar gemacht, indem man dann sagt, okay, du fällst in diese Kategorie und dann hast du aber wirklich auch den Stempel weg und bist irgendwie ganz weit weg und ganz unten.
Es ist wie so ein kulturelles Kippbild, ne? Wie so die alte Frau und die junge Frau. So ist es irgendwie beides gleichzeitig da. Ist immer die Frage, so ein bisschen aus welcher Perspektive man da drauf guckt. Aber es ist
Ja.
beides gleichzeitig. So. Was machen wir denn da gegen Stigmatisierung? Also auch wenn wir das vielleicht feststellen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, wir sind selber betroffen und wir kommen irgendwo hin und wir fühlen uns irgendwie, weiß nicht, bevormundet, stigmatisiert. Wie fühlt sich das an? Woran merkt man, dass man stigmatisiert wird?
Naja, ich finde, dass sich eine der Hauptfolgen der Stigmatisierung ist ja, dass man sich eben keine Hilfe sucht, dass man sich gar nicht traut, das zu erzählen. Dass man beim Hausarzt, wenn der fragt, und Alkohol? So, oh, ganz normal. Also, dass man das sozusagen
Oh,
bagatellisiert, dass man immer sozusagen versucht, unterm Radar zu bleiben. Und dann wird man gar nicht stigmatisiert, weil man es ja keinem erzählt. Und dann hat man aber trotzdem den Schaden, weil man auch keine Hilfe kriegt und das Problem nicht angehen kann. Und deshalb wäre eigentlich der erste Schritt, ist, dass man sich überhaupt der Stigmatisierung mal aussetzt. Aber das ist natürlich super schwer. Denn man hat es ja nicht in der Hand, das Umfeld tatsächlich proaktiv zu verändern. Man muss erst mal aus der Deckung gehen. Und ich glaube, je mehr Leute das machen, desto normaler wird das. Und wenn man das dann tut, dann finde ich, man muss man sich beschweren, wenn man schlecht behandelt wird. Also, ich meine, und das findet aber auch statt. Wir haben mal eine Umfrage gemacht bei Betroffenen in der Suchtstation und wollten über Diskriminierungserfahrungen von denen hören. Das waren offene Fragen. Und ich dachte, ey, Diskriminierungserfahrung, das ist ja, da muss man, das ist wie so ein Stöpsel, den man zieht, und dann kommen bestimmt Massen von Diskriminierungserfahrungen. Und tatsächlich ist denen kaum was eingefallen, weil die das alles so internalisiert hatten. Das war meine Erklärung, dass das gar nicht als Unrecht empfunden wurde, sondern irgendwie als verdiente Abwertung. Ich bin ja auch ein Versager. Und wenn ich schlecht behandelt wird, klar, kann ich ja verstehen. Also, dass man das so, da sozusagen so mitgeht und sagt, ja, ich bin ja auch ein schlechter Mensch, wenn ich ein Alkoholproblem habe. Und also, dass man da so mitgeht, dass man und gar nicht auf den Gedanken kommt, dass man auch einfordern könnte, hallo, man kann mich trotzdem höflich behandeln oder gut behandeln. Und da, ich meine, das kann man jetzt nicht von außen machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig in der Position, wenn man das Problem hat und sich auch selber so abwertet und so mit diesem Schuldding zu tun haben, dann zu sagen, ey, aber ich möchte trotzdem, dass ich fair behandelt werde. Aber das müsste man, glaube ich, ein bisschen auch vorleben, dass das, also Protest ist eine sehr legitime Anti-Stigma-Strategie.
Es ist ja auch ganz oft so subtil, ne? Also es gibt so eine Situation, ist schon eine Weile her, da war ich bei meinem Hausarzt, wollte ein Rezept abholen, sehr kleiner Eingangsbereich. Und vor mir war jemand, der sehr laut gesprochen hat, der auch nach Alkohol roch. Und man hat gehört, dass er gesagt hat, ich möchte eine Überweisung in die Entzugsklinik. Und er war so ein bisschen so am Rumwursteln und irgendwie Probleme, seinen Rucksack zu packen, telefonierte nebenher und so. Und man hat so gemerkt, wie in der kompletten Schlange der Anwesenden war plötzlich so eine Solidarisierung untereinander da gegen diese störende Person. Also einfach durch Blicke einfach. Also so wie wenn die Bahn zu spät kommt und alle Reisenden sind sich einig, ja, die scheiß Bahn wieder. So. Und das halt so in diesem Eingangsbereich. Und ich stand da und dachte so, ja, ich weiß gar nicht. Also ich könnte natürlich jetzt so tun, als ob ich zu denen gehöre. Und dann wurde der von der Arzthelferin in einem relativ unfreundlichen Ton gebeten, rauszugehen.
Ach, krass.
Und der stand, also der war dann auch fertig, der hatte seine Überweisung und war dann halt, stand da halt noch so rum irgendwie. Und ging dann auch raus und ich hatte mein Rezept, bin hinterher und habe noch kurz ein paar Worte mit dem gewechselt und habe ihm meine Nummer gegeben. Und dann später hatte ich einen Termin bei meinem Hausarzt und habe ihm diese Situation nochmal geschildert. Und war so, ach, ich meine, und habe einfach nur gesagt, irgendwie, ich fand das unangenehm. Und Stigmatisierung ist ein Thema, ich bin da vorbelastet, ich wollte es einfach nur mal, ich will gar nicht, dass sie irgendwas machen, ich wollte nur sagen, das war unangenehm. Und der war total angefasst und war so, ja, hier wird doch keiner stigmatisiert. Also ich würde da jetzt, da würde ich mich hier auch vor meine Angestellten stellen und so, ne?
Ja, das ist aber...
Und ich verstehe das.
Das ist so ein gutes Beispiel, so. Das ist total gut, weil ich glaube, da kommt wieder das Moralische raus, man hat ja das Gefühl... Man muss die Leute ein bisschen schlecht behandeln, damit die merken, also die in Anführungszeichen, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Also wenn ich nett zu jemandem mit einem Alkoholproblem bin und zuvorkommt und freundlich, dann könnte der das ja missverstehen, als ob ich das gut finde. Aber ich muss die ganze Zeit signalisieren, ich gehöre nicht dazu und ich finde das irgendwie, also man muss immer so ein leichtes Gefälle herstellen, indem man die Leute einfach ein bisschen schlecht behandelt oder also mehr oder weniger schlecht. Also zumindest so ein bisschen von oben herab oder so ein bisschen freundlich, aber so herablassend freundlich oder pädagogisch freundlich oder eben richtig unfreundlich. Mhm. Und das macht es, und diese kleine Demütigung ist ja wahnsinnig schmerzhaft. Man ist ja sehr schutzlos. Also dieser Mann, ja, der macht ja genau das Richtige. Der hat offensichtlich die Kontrolle verloren und geht in die Hausarztpraxis und will Hilfe und will eine Überweisung in den Entzug. Es gibt nichts Besseres, was der tun kann. Der hat alles richtig gemacht. Der hat alle Häkchen, kriegt er sozusagen richtig, 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 richtig. Und trotzdem wird er schlecht behandelt. Das ist völlig, und das heißt, das nächste Mal, wenn er zu Hause trinkt und denkt, ich sollte eigentlich entgiften, dann wird das für den viel schwieriger, weil er weiß, wenn ich da hingehe, dann stehen da alle Leute rum und gucken mich komisch an, dann werde ich unfreundlich behandelt, dann werde ich weggeschickt. Also das hinterlässt ja Spuren und das trägt alles dazu bei, dass Leute eben keine Hilfe suchen, obwohl sie eigentlich bräuchten. Und deshalb ist diese Stigmatisierung im Hilfesystem, ist auch wenn die so ganz harmlos daherkommt mit so einem einfach ein bisschen herablassenden und ein bisschen unfreundlichen und ein bisschen moralischen, oberlehrerhaften Verhalten, ist die so schlimm, weil es die Leute also einmal trifft und eben die Inanspruchnahme von Hilfe verhindert oder verzögert und man dann irgendwie so hinkommt, dass man erst dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn gar nichts mehr geht. Und dann, und das ist, also die Niederschwelligkeit von Hilfe wird damit konterkariert sozusagen oder wird unterlaufen. Und da müsste man da ganz, ganz viel Education machen für die Leute im Gesundheitswesen. Also man müsste das den Leuten beibringen und nicht nur den Ärzten, sondern halt den Arzthelferinnen und den Leuten auch in der Notaufnahme, also überall, wo die Leute einen Erstkontakt haben mit Leuten, die ein Suchtproblem haben, dass, wie wichtig das ist, die Leute freundlich zu behandeln. Denn das findet ja nicht statt. Und es ist natürlich auch wirklich schwierig, Leute freundlich zu behandeln, die ja oft selber dann eben betrunken und vielleicht auch unangenehm sind. Aber deshalb ist man halt Profi, dass man auch Leute, die unangenehm sind, trotzdem freundlich behandelt. Also weil man eben den Menschen sieht. Und da gibt es, also mal nett gesagt, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben.
Auf jeden Fall, es sollte eigentlich Teil jeder medizinischen Ausbildung sein, weil das halt auch so weit verbreitet ist. Suchtproblematiken sind so weit verbreitet, da kommt ja jeder Mediziner oder jede medizinische Fachkraft mal irgendwann mit in Berührung. Also es ist irre, dass es nicht alle bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass unter Medizinern diese Suchtproblematik ja auch selber sehr weit verbreitet ist. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, mein Hausarzt hat mal, als ich gesagt habe, ich hätte Suchtprobleme, einfach nur gesagt, ich auch. Selber Hausarzt. Super
Bombe.
Typ.
Ja, wunderbar.
Ja. Voll, voll. Aber das ist ja das Fiese, dass alle Leute dann das Angst haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie dann ja irgendwie ihr eigenes Verhalten in Frage stellen müssten. Es ist dann so naheliegend, das Othering zu betreiben, um das von sich selber fernzuhalten. Also wir machen da gerade tatsächlich ein Projekt, was vom BMG gefördert ist, wo wir bei Medizinstudierenden eine Intervention entwickeln, um denen ganz früh im Studium das Stigma von Suchtkrankheiten zu, also auszutreiben, ist das falsche Wort, also das reflektieren zu lassen und also da entgegenzuwirken. Das ist eine Kooperation mit Kollegen in Lübeck und jetzt sind wir gerade dabei, Fokusgruppen zu machen, um überhaupt die Haltung der Studierenden über suchtkranke Menschen zu erfassen und dann auch Fokusgruppen mit Betroffenen, um zu gucken, was die für Erfahrungen im Hilfesystem machen, um dann zu versuchen, in einer Intervention, die möglichst alle Studierenden dann bekommen, gezielt zu verbessern. Also, und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das, dass es dann auch tatsächlich hilft. Ich hoffe, dass es gut hilft. Es ist so ein bisschen schwierig, wenn man so, man sagt, man macht eine Intervention, aber das sind ja kulturelle Prägungen oder das sitzt so tief oder das ist so viel Alltag, dass man sich schon fragt, ob so ein Nachmittag oder eine, also wie man kann die Leute ja, man kann ja nicht so einen Schalter umlegen, aber trotzdem kann man versuchen, da einen anderen Akzent zu setzen und dafür zu sensibilisieren für dieses Problem.
Ja, es ist ein Marathon.
Genau.
Ja, voll gut, dass ihr das macht. Ihr macht das, wir machen den.
Wir machen Kontaktintervention,
Wir machen
haben wir von deinem
Kontaktinfo.
Kollegen Sven gelernt.
Genau.
Dass wir das sind.
Genau.
Dry July. Und alle, die jetzt zuhören, schreiben mal bitte einen Brief an diese, wie heißt das, Hauptstelle für Suchtfragen wegen dieser schrecklichen Kampagne. Schreibt mal alle Briefe dahin oder E-Mails oder so.
Ich schreibe gerade noch einen Artikel, da fasse ich das nochmal zusammen.
Genau.
Verlinken wir.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, euer Podcast ist natürlich wirklich super, super gut, dass es das jetzt gibt. Das ist ja auch neu. Also vor 10 Jahren hätte man so einen Podcast wie euren gesucht und hätte ihn halt nicht gefunden. Und das ist genau das Richtige. Ich meine, ihr zeigt euch, ihr widersprecht allen Stereotypen, ihr seid lustig, und das ist attraktiv und das ist toll, weil das einfach ein ganz anderes Bild. Und ich meine, und ihr erzählt ja auch, man kann ja auch ziemlich viel lernen, wenn man euch hört. Also das ist schon sehr gut. Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich fand es, also jetzt zwischendrin, auch wenn du so gesprochen hast, ich finde das so ungewohnt, klingt jetzt blöd, aber einen Mediziner so reden zu hören. Also mit so viel Empathie für dieses Thema. Und das, also auch wenn wir da regelmäßig drüber reden und wir da jetzt auch keine großen, also jetzt kein Problem mit unserem Selbstvertrauen, aber ich habe zwischendrin so gemerkt, so ja, das, oh man, es tut einfach richtig gut, irgendwie von jemandem, der so irgendwie Abschlüsse hat und Autorität. Also,
Ja,
ja,
einen
schon
weißen
halt.
Kittel.
Also, mit so einem weißen Kittel einfach nochmal zu hören, ja, bist nicht schuld. So, da gibt es Verantwortung auf vielen Ebenen.
Ja, schon.
So,
Also ich
ja.
meine, das, klar, ein ganzer Schrank voller Abschlüsse. Aber das, was eigentlich, was den Unterschied gemacht hat,
Okay.
das waren dass ich habe ja lange auf einer Entgiftungsstation gearbeitet als Oberarzt in Stralsund und in Vorpommern. Es ist ein bisschen Klischee, aber wer da trinkt, also es gab viele Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr viel getrunken haben in einer strukturschwachen Gegend. Also da gab es wenig soziale Ressourcen und große Alkoholprobleme. Und wenn man aber die Leute dann erleben durfte, sozusagen, wie die dann, also wie, in was für schwierigen und schlechten Zuständen die dann Hilfe suchen in der Klinik und wie dann aber auch so ein Entzug, also wie, was das für eine positive Sache ist, wenn jemand dann wieder zu sich selber kommt, wenn jemand dann wieder Pläne machen kann, wenn man Probleme angehen kann, wenn man Dinge sortieren kann und wenn man versucht, Dinge besser zu machen. Und also das ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Positives. Da passieren so viele gute Sachen. Und die Leute, die das durchmachen, also das sind schon Vorbilder, weil das ist, wenn jeder sieht, wie schwierig das ist und wie sehr man sich überwinden muss oder immer wieder anstrengen muss, also einfach, weil die Substanz auch so fies ist. Es ist ja eben nicht nur eine schlechte Gewohnheit, sondern es ist eine richtig fiese Substanz, die einen voll im Griff haben kann. Das ist richtig schwer. Der Entzug ist ekelhaft. Aber auch die psychische Abhängigkeit, das ist wirklich schwierig. Aber dann einmal zu sehen, wie gut die Leute untereinander sind, wie viel Solidarität auf so einer Suchtstation man da erleben kann, wie erleichtert Menschen sind, wenn die sich nicht mehr verstecken müssen, sondern einfach so da sein können. Also ich fand das einfach einen sehr guten Ort und fand das so positiv. Und wenn man dann guckt, wie eben diese Menschen sonst behandelt werden, dann ist es schon offensichtlich, dass das nicht geht. Das ist fies, das ist ungerecht und vor allem halt schädlich. Also es schadet den Leuten. Und das, ja, doch, da war ich also tatsächlich, also ich habe da tatsächlich gerne gearbeitet, aber ich fand es, also es ist ein bisschen kitschig, das zu sagen, aber es ist so inspirierend. Also weil es da Leute gibt, denen es wirklich wahnsinnig schlecht geht und die so, also aus irgendwelchen Ecken dann immer noch so viel Güte und Herzenswärme und Optimismus und irgendwas zusammenkratzen, um dann irgendwie ganz toll zu sein. Also das finde ich schon, das war's, nicht die Abschlüsse. Ja.
Das sind super schöne Schlussworte.
Ja, perfekte Schlussworte.
Georg, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit.
Gerne. Danke für euch.
Habt einen schönen Sonntag.
Einen schönen Sonntag. Bye.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.